sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht's?
Bestens, mir geht's super
wie
gut.
Wie ist die Luft da oben?
Lonely, it's lonely at the top, kann ich dir nur sagen. Nee, mir geht's super. Mir geht's auch super da oben und überhaupt überall und insgesamt.
Also für alle LiteraturhistorikerInnen, die das in ein, zwei, drei Jahrzehnten oder so weiter hören, wir sprechen kurz nach der Woche, in der dein gerade neu erschienenes Buch Mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand ohne Titel, es ist so eine lustige, es ist so eine Formulierung aus der alten, weiß ich nicht, erinnert mich irgendwie so an Wer in Berlin aufgewachsen ist, Jürgen Jürgens und Hey Music oder sogar Lord Knut und Schlager der Woche, aber diese Formulierung von 0 auf 100, von 0 auf 1, jetzt habe ich sogar noch verkackt, von 0 auf 1 eingestiegen. Alena Schröder, wir reden kurz nach der Woche, in der Alena Schröder von 0 auf 1 eingestiegen ist auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Ja.
Und es ist echt so ein, es ist halt so ein Chart-Show. Formel 1 mit Peter Illmann oder Stefanie Tücking. Es ist halt wirklich so eine, oder es ist so eine totale Chartshow-Formulierung, auch so ein Chartshow-Phänomen, finde ich.
Ja, voll. Ich habe auch vor allem so von meinen ganzen Freunden ganz viel so Raketen-Emojis bekommen, was ich irgendwie auch süß und irgendwie auch retro fand. Ja, nee, das war natürlich super spektakulär. Also, the Wannon.
Ja, weil Raketen irgendwie. Ich finde, dass ja dieses Ereignis wird jetzt mit dazu beitragen, dass Raketen wieder etwas positiver besetzt sind, als sie es in den letzten 5 bis 10 Jahren waren, wegen gewisser Arschkrampen.
Das stimmt, ja. Ich bin die Elon Musk des Literaturbetriebs. Nein, bin ich nicht.
Ilona.
Die Elona Musk. Ach, nee, lieber
oder,
besser nicht.
Um es richtig zu betonen, Elona.
Genau, danke.
Die Durchstarter der Woche hieß es damals auch immer.
Ja, nee, und hier bei Börsenblatt hieß es, Alena Schröder gelingt Traumstart. Das fand ich ja so ein bisschen wie beim Biathlon, weißt du?
Ja, das ist auch toll. Das war auch toll. Total toll. Ja, das stimmt.
Ja.
Das habe ich gesehen und auch diese, das habe ich auch total mit Begeisterung zur Kenntnis genommen, dieses so ein bisschen Sportjournalistische in der Berichterstattung. Auch wirklich total schön.
Total. Ja. Nee, es war super. Es hat war richtig toll. Ich bin erst so ein bisschen erschrocken und dann hatte ich Angst und dann habe ich mich sehr gefreut. Das war so mit der Klasse, die klassische Kurve meiner Empfindung, würde ich sagen.
Ah, interessant. Okay, ja. Ich kann's nachvollziehen. Ich kenne dich ja auch von außen aus natürlich auch ein bisschen, weil mit diesem Amt so eine Bürde aufgebunden ist, meinst du?
Natürlich, meinen schmalen Schultern lastig.
Ja, für mich hat es natürlich einmal eine Komponente, die, was so den Podcast anbetrifft, wirklich sehr, sehr rührend ist, weil ich halt einfach wirklich auch daran denke, dass wir das jetzt dieses Jahr seit 8 Jahren machen und wie weit wir im Frühjahr 2018 davon entfernt waren, dass eine, ein R von uns, die Formulierung von 0 auf 1 in den Charts durchstartet. Es ist einfach total geil, wie weit wir davon entfernt waren.
Ja.
Also das berührt mich irgendwie, dass du diese Trajectory hingelegt hast. Und das Zweite, glaube ich, und es ging, glaube ich, dann auch den Leuten so, die dir halt die Raketen-Emojis und so weiter schicken. Man hat halt schon das Gefühl, die Welt heilt so ein bisschen. Und
das ist lieb.
Eine von uns hat was Gutes erfährt eine Anerkennung auf verschiedenen Ebenen, die in letzter Zeit, gerade was auch so wirtschaftlichen Erfolg und so weiter angeht und was so, ach, ich weiß auch nicht, so dieses gefeiert werden. Es hat jetzt gar nicht im Literaturbetrieb, meine ich unbedingt, sondern alleine, was das Universum angeht, es ist einfach zu viel anderen Leuten in letzter Zeit aller möglicher Scheiß geglückt. Und jetzt endlich einer von uns. Sehr gut.
Ach, das ist lieb. Ja, vielen Dank für deine Mitfreude und überhaupt hat die Tatsache, dass sich dann am Ende doch wirklich eigentlich alle echt gefreut haben, hat mir dann auch irgendwie so meinen initialen Schreck und meine alberne, kindliche, beknackte Angst genommen, dass mich jetzt alle hassen. und so weiter. Und das ist ja als Ausgleich, was ganz Schlimmes passieren muss.
Okay, das kann ich auch sehr gut verstehen. Mit dem Hassen, das ist halt so eine Sache. Das Gute ist ja, sie trauen sich ja dann jetzt nicht, es zu zeigen, glaube ich.
Nee, weil sie Angst vor der einige tun es vielleicht auch, aber sie zeigen das nicht. Ach, und am Ende, weißt du, ganz ehrlich, das ist auch schon wieder so ein, ich krieg dann auch so eine Art Selbstekel, weil ich denke, oh, das ist schon wieder diese peinliche, weibliche Bescheidenheitsperformance und diese, wenn mich dann irgendwer nicht mehr lieber ist, ist doch zum Kotzen. Aber ich kann jetzt auch nicht wirklich so tun, als wäre es nicht kurz so gewesen, dass ich, bevor ich so richtig die Freude, bevor ich so richtig durchgeknallt bin vor Stolz und Freude und Großartigkeitsgefühlen, halt erst so ganz kurz und kleiner, oh Gott, was mache ich denn jetzt, Moment
da war. Ist auch typisch Steinbock, wenn du mich fragst.
Ja, ist das so? Kann sein, weiß
ich
nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ja, du hast recht.
Es ist schon interessant, weil es ist ja hat ja nichts mit deinem Aszendenten zu tun, insofern, who knows.
Ja, nee, der Löwe in mir hat's, mein Aszendent ist ja Löwe. Der Löwe fand's total angemessen und standesgemäß richtig so. Ja, genau.
Aber nach innen hing der Steinbock an der steilen Klippe und hat in diesem Moment dann doch nach unten geguckt.
Ja.
Mann, ey, warum immer führst du mich auf so eine komischen Esoterikpfade? Ja, das ist mir schon so oft aufgefallen.
Entschuldige. Ich bin aber sofort wieder auf den steinböckschen Boden der Tatsachen zurückgeworfen worden, weil quasi, es hat eine Woche gedauert, das Glück, und dann gab es einen steilen Absturz auf Platz 11 und jetzt pendelt sich alles aber so irgendwo im Mittelfeld an. Das darf jetzt, glaube ich, wenn der Podcast erscheint, noch gar nicht offiziell sagen. Was total lustig ist, weil wir dieses Buch eingestiegen auf Platz 11, wäre das ja gigantisch großartig gewesen.
Absolut.
Aber jetzt sozusagen von 1 auf Doppel-1, von 1 auf 11, hat dazu geführt, dass ich echt so Mitleidsbekundungen bekommen habe und Anrufe, bist du okay, ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen und so. Und ich dachte, okay, alles klar, der Erwartungshorizont verschiebt sich wirklich in kürzester Zeit irgendwie mit. Aber ich war total okay und ich bin einfach jetzt wirklich sehr froh und gechillt und glücklich und happy über alles.
Mich würde das wirklich mal interessieren. Ich weiß, dass es natürlich aus nachvollziehbaren Gründen unter AutorInnen ein großes Thema ist. Aber das war ja damals, also was ich am Anfang gesagt habe, als ich an meine Westberliner Radiozeit mich erinnert habe, das wurde damals ja auch so ein bisschen übertrieben und mit diesen superlativischen Formulierungen immer kommentiert, weil man natürlich auch mitgefiebert hat als Fan, dass man halt immer so gedacht hat, naja, wo geht's denn? Es geht rauf und runter hier mit dem Chartfahrstuhl und wer hat wen von welchem Platz verdrängt. Und ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, weil das weiß ich überhaupt nicht, ob die Spiegel-Bestsellerliste von den Fans tatsächlich auch so rezipiert wird oder ob das eher so ist, man guckt da halt so rauf und holt sich eine Anregung, ist ja auch mal mit so einem kleinen Tipp verbunden. Manchmal inhaltlich zutreffend, manchmal inhaltlich weniger zutreffend. Also es hat ja so einen Service-Charakter, aber glaubst du eigentlich, dass Leute da sitzen und denken, oh mein Gott, geil, sie hat es wieder auf einstellig geschafft und dann ist die ganze Woche irgendwie besser? Also aber so war es doch früher bei den Charts. Also wenn die Pet Shop Boys aus den Top 10 verdrängt worden sind in England, dann wusste ich ganz genau, Neil Tennant und Chris Lowe haben eine beschissene Woche und ich hatte auch wirklich eine schlechte Woche, wenn die von, also nichts gegen Laura Branigan, aber wenn Laura Branigan die Pet Shop Boys verdrängt hat aus den Top 10, dann hatte ich eine schlechte Laune, ja.
Okay, verstehe.
Du nicht?
Nee, ich glaube,
bei dir war es umgekehrt.
Ich war nie so Fan von irgendeiner, ich war nie in dieser
von Zahlen.
Quasi Fan. Nee, ich glaube wirklich, dass das wirklich maximal Leute aus der Branche interessiert, wer da genau auf welchem Platz steht.
Also wenn da draußen jemand ist, die denkt, boah, ey, wenn Alina Schröder nächste Woche nicht einstellig ist, dann ganz ehrlich, dann kriege ich Sonnenhals. Also wenn da draußen so jemand ist, ich würde mich wirklich freuen, von dieser Person zu hören und ich identifiziere mich mit ihr.
Oh, voll lieb.
Dies dazu.
Voll lieb. So, wir reden aber.
Apropos Boden der Tatsachen.
Boden der Tatsachen.
Vor dem Erfolg ist nach dem Nein. Was
ja. Nach dem Erfolg muss der neue Anfang.
Vor dem Erfolg.
Jetzt vor dem Erfolg, genau. Oder vor dem brutalen Abschluss.
Vor dem
Absturz.
Nichts, sagen
dem
wir erstmal.
Genau.
Ja, okay.
Wir haben uns ja neulich gesehen. Ich war in Hamburg ein paar Tage und du hast uns zum Frühstück eingeladen. Unsere Freunde Maike und mich. Das war sehr schön. Und wir haben so ein bisschen darüber geplaudert, was ich eventuell als nächstes machen könnte. Und dann hast du mir so ein paar Fragen gestellt zu der Figur, die ich so im Kopf habe und hast in meine schreckgeweiteten Augen gesehen bei deinen Fragen, weil ich ein paar Sachen, die glaube ich für dich total naheliegend sind, dass man die ganz am Anfang schon weiß, dass ich die nicht wusste. Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt tatsächlich, weil wir haben auch so ein bisschen über die Frage gesprochen, ist das jetzt nicht eigentlich die schönste Zeit, wenn man anfängt, sich was Neues auszudenken? Und du hast gesagt, ja, das ist doch eigentlich die schönste Zeit. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das für mich die schönste Zeit ist. Und deswegen reden wir heute übers Anfangen.
Ja, und es ist wirklich interessant. Also wir haben tatsächlich noch nie über das handwerkliche Anfangen gesprochen. Mhm. Also darüber, wie wir und womit wir eigentlich anfangen. Wir haben über diesen Moment gesprochen, ich glaube in Folge 46, wo man dann da was Neues, was macht man als nächstes oder so. Aber dieser Moment und wirklich tatsächlich, womit fängt man buchstäblich an? Und ich finde das sehr interessant, weil das tatsächlich auch etwas ist, worüber ich mir früher weniger Gedanken gemacht habe. Ich habe ja dann einige Jahre diese Plot-Seminare unterrichtet und da gibt es immer so einen Punkt, meistens so am zweiten der beiden Tage, wo ich dann auch frage, wie fangt ihr denn eigentlich an? Womit fangt ihr denn eigentlich an? Und es ist extrem unterschiedlich, viel unterschiedlicher, als ich mir hätte vorstellen können. Mhm. Und tatsächlich.
Ein paar Beispiele?
Naja, also es gibt wirklich Leute, die fangen mit einem Namen an. Es fangen Leute an, die setzen sich einfach hin, weil sie an dem Nachmittag oder an dem Wochenende Zeit haben und weil sie Lust haben, was zu schreiben und fangen wirklich so ein bisschen so Ekritur-Automatik-mäßig an, einen Satz an den nächsten zu reihen und gucken wirklich einfach, was passiert und wissen also beim ersten Satz überhaupt nicht, wo dieser Absatz im Grunde genommen spielt. Dann gibt es Leute, die fangen nicht an zu schreiben, bevor sie über alle Personen so eine Art Akte angelegt haben mit Familie, Hintergrund, Kindheit, Vorlieben, Lieblingsessen, Lieblings, alles Mögliche.
Horoskop.
Also die, bitte?
Horoskop, Sternzeichen.
Horoskop. Genau, ja, absolut, zum Beispiel. Mhm. Also ich weiß, ja, interessanter Gedanke. Und dann gibt es halt so ganz viele Menschen, die, ja, also die so einen Stich, die halt sagen können, ich fange immer mit dem Ort an oder ich fange immer mit einer Person an, die mir eingefallen ist oder ich fange immer mit einer Konstellation, mit einer Ausgangssituation sozusagen an oder ich fange tatsächlich mit einem Thema an. Also dass Leute sagen, ich möchte jetzt gerne einen Roman über eine Erbschaft schreiben. Mhm. Und ich weiß noch gar nicht, wo das spielt, wer von wem was erbt, wer miteinander um diese Erbschaft vielleicht streitet. Aber das Thema Erbschaft interessiert mich. Und ehrlich gesagt, die Fragen, die ich dir neulich gestellt habe, es war für mich wirklich so aus, ich wollte so ein bisschen für mich einfach eingrenzen und wissen, das ist auch interessant, weil mir überhaupt nicht klar war, wie du jetzt anfängst. Ich weiß tatsächlich auch zum Beispiel ganz oft den Beruf von Figuren noch überhaupt nicht. Aber du fängst, wie fängst du im Idealfall an? Jetzt, also jetzt ist vielleicht nicht der Idealfall, wenn der Idealfall jetzt ist.
Der Idealfall, keine Ahnung, was der Idealfall ist, aber ich glaube, der Idealfall wäre, dass ich quasi eine grobe Vorstellung habe von einer Figurenkonstellation und dass mir relativ schnell klar ist, was ist die Mission, was ist die Queste,
was meinst
ist das
du damit?
Kleine Abenteuer, das diese Figur erlebt, also was will sie, was steht dem entgegen, wo will sie hin, was passiert unterwegs? Und worauf läuft's hinaus?
Von all diesen Fragen ist ja, um anzufangen, weil die anderen Sachen, würde ich dann sagen, ergeben sich daraus. Die wichtigste tatsächlich, wo will sie hin?
Genau, wie kommt sie von A nach B und was passiert? Und warum eigentlich? Also genau, ist die Geschichte? Was ist die Geschichte und was ist das Thema? So, und dann formieren sich daraus die Figuren auch klarer. Du hast mich bei diesem Frühstück tatsächlich gefragt, wo spielt denn das genau und was macht diese Figur beruflich? Und ich bin einfach super leicht zu verunsichern. Das ist auch echt, echt bescheuert. Aber ich habe sofort so einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, das weiß ich, so ganz genau weiß ich das irgendwie noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie die eigentlich genau heißt und so. Das würfel ich auch ehrlich gesagt tausendmal noch durcheinander. Die, alle meine Figuren haben in allen meinen Büchern ganz unterschiedliche Namen. Und dann später muss man gucken, dass sie nicht noch irgendwo an einer anderen Stelle plötzlich ganz anders heißen. Aber du hast mir zu verstehen gegeben, dass das zum Beispiel so Sachen sind, die für dich ganz am Anfang stehen und du hast so ein bisschen fassungslos darauf reagiert, dass ich das einfach noch nicht weiß, wo genau das eigentlich spielt.
Ja, aber ich würde
daraus
sagen,
schließe ich, also ich, dass das was ist, was für dich ganz am Anfang steht.
Also was heißt fassungslos? Ich, wie gesagt, ich bin es wirklich gewöhnt, dass es total, dass es halt einfach total unterschiedlich ist. Du hast ja nun schon mal, du hast sie, glaube ich, auch hier im Podcast schon so ein bisschen beschrieben, dass du sozusagen so eine, ich weiß gar nicht genau, es ist noch keine Figurenkonstellation, aber du hast im Grunde genommen so eine Seelenlage, oder?
Ja,
kann man
genau.
Vielleicht, kann man vielleicht sagen. Also ich fand es interessant und ich glaube, für mich ist eher dann, es ist auch wirklich interessant, ich habe das gar überhaupt nicht bewertet. Wenn überhaupt, bewerte ich es dahingehend, dass ich einfach so nicht arbeiten könnte. Und das ist natürlich interessant. Es ist aber tatsächlich auch so, zum Beispiel, für mich geht nichts ohne den Ort. Und das finde ich, das fand ich wirklich, das ist mir in dem Moment, als du das gesagt hast, aber auch erst so richtig klar geworden, weil natürlich im Grunde genommen auch bei Junge Frau am Fenster stehend und dann dadurch vermittelt, auch bei euch ist es immer so unheimlich still und dann aus den ersten beiden hervorgehend, logischerweise schon auch bei mein ganzes Leben irgendwie klar war, wo etwas spielt. Und vor allem bei Junge Frau war natürlich dieses Berlin und dieses Mecklenburg-Setting war halt einfach gesetzt, kann man ja sagen.
Ja, klar.
Oder?
Ja.
Und da, und das dadurch daraus ergeben sich für mich als als Autor halt ganz, ganz viele Sachen. Und ich bin einfach davon, also es ist für mich dann super interessant, mir vorzustellen, wie das wäre, wenn es nicht so wäre. Und ich glaube, das ist für mich wirklich ein, es war in dem Moment, das ist lustig, ich glaube, dass ich eher so plötzlich das Gefühl hatte, den Boden unter den Füßen zu verlieren, weil ich halt immer mit dem Ort anfange. Aber zum Beispiel jetzt bei dem Mallorca-Thriller, der im April erscheint, Meeresdunkel, und der halt nicht ohne Grund von mir als Mallorca-Thriller bezeichnet wird, war halt immer total klar, in welcher Bucht, in was für einem Haus das spielt. Und ich habe mir die Personen und so weiter erst danach überlegt. Und zum Beispiel, was die arbeiten, habe ich dann wirklich relativ pragmatisch so im Laufe des ersten Drittels entschieden, weil es halt eher auch so eine Illustration der beiden Erzählerfiguren ist. Mhm. In deinem Fall wollte ich jetzt einfach nur, ich wollte einfach so ein bisschen, du hast mir halt so eine, du hast halt, ich habe so in der Zuckerwatte so nach dem Stiel irgendwie versucht zu spüren. Ich wollte einfach wissen, was da schon an Gerüst ist.
Weil du gerade bei Meeresdunkel, ich frage jetzt mal zu Disco, okay?
Ja.
Hattest du bei Disco tatsächlich, hattest du zuerst, ich will einen Roman schreiben, der im Münchner Disco, in der Münchner Disco-Szene spielt, also den, ne? Oder hattest du zuerst, ich möchte über ein 14-jähriges Mädchen schreiben, die ihren Bruder zurückholt, weil zu Hause quasi alles drunter und drüber geht? Also war die Mission zuerst oder tatsächlich das Setting und der Ort?
Es gibt also auch tatsächlich der erste Pitch, das war Teil eines Zweibuchvertrages und darum habe ich für diesen Band gar nicht so ein ausführliches Exposé geschrieben. Und da war wirklich die Vereinbarung, dass ich über konkurrierende Disco-Produzenten in München zur Hochzeit des sogenannten Munich Sounds 1972, 73, 74 schreibe und dass es eigentlich so um den Konkurrenzkampf zwischen Disco-Produzenten und aber vor allem eben an diesem speziellen Ort zu dieser speziellen Zeit geht. Mhm. Ich habe das Buch wirklich ohne Figuren, ohne, ist ja ein ganz vager konkurrierende. Und da stand schon auch drin, dass jemand halt aus der Provinz nach München kommt und da halt versucht als Produzent die Disco-Szene aufzuräumen. Ich habe da an so eine Giorgio Moroder-Figur gedacht, aber wirklich so platzhaltermäßig, dass das halt so jemand ist, der sich in diese Situation begibt, eher als Außenseiter, also so eine ganz klassische Roman-Unterhaltungserzählungs-Ausgangssituation. Und ich hatte eigentlich, also diese Idee ist schon relativ alt. Es gab Anfang der 2000er, 2010er eine Fernsehserie, die so im Rap- und Hip-Hop-Milieu spielte und eine, die im Country-Milieu spielte und wo es eigentlich die ganze Zeit auch nur darum ging, dass Leute halt immer darum konkurriert haben, wer irgendwie einen größeren Hit hat. Mhm. Und ich dachte, das war wirklich total primitiv gedacht. Ich fand halt diesen Ort total faszinierend. Aber alles andere ist wirklich dann erst richtig viel später entstanden.
Ja, okay,
teilweise total spät. Also diese ganze Queste, dass dann da, dass es halt noch interessanter für die LeserInnen vielleicht ist und vor allem auch so von erzähltechnischen handhabbarer und noch weitere Ebenen hinzufügt, ohne es wirklich komplex zu machen, wenn das Ganze aus der Sicht der zurückgelassenen Schwester erzählt wird, die versucht, ihren Bruder da in München zu finden. Die Idee habe ich eigentlich erst gehabt, da habe ich schon ein Jahr oder so an dem Buch nebenbei und auf der hinteren Flamme, aber trotzdem gearbeitet, ja.
Aber gearbeitet im Sinne von recherchiert und so weiter oder auch tatsächlich geschrieben?
Recherchiert und Material gesammelt und vielleicht so ein paar Sachen ausprobiert, aber noch nicht richtig zielgerichtet geschrieben. Nee, das nicht. Ich brauche dann schon, also genau, bei mir fängt es so an, es gibt einen Ort, der mich interessiert und dann frage ich mich, welche Person könnte an diesem Ort sich besonders schlecht oder besonders gut fühlen. Das sind ja so die beiden Sachen, um die es dann eigentlich geht. Also wer könnte an diesem Ort zerstört werden oder eine Heilung erfahren? Das formuliere ich jetzt im Podcast so, für mich selber nicht unbedingt in dem Moment, aber und dann überlege ich mir halt die Figuren. Und lustigerweise diese Queste oder das Abenteuer nennst, das kommt bei mir ganz, ganz, ganz zum Schluss.
Ah, interessant. Ich glaube, es ging ja auch so ein bisschen darum, weil du hast gesagt, findest du nicht eigentlich, dass das jetzt gerade die schönste Zeit ist? Also das, wo man, die Zeit, wo man sich das alles ausdenkt. Das ist doch eigentlich toll. Und wenn man da, und dann hat man sich das ausgedacht und dann kommt ja eigentlich dieser ganze Stress, der damit verbunden ist. Dann ist die schönste Zeit eigentlich schon vorbei. Und ich finde das halt gar nicht. Ich bin eher gestresst davon, bis ich tatsächlich den eigentlichen Plot habe. Oder jetzt nicht den ausgearbeiteten Plot, aber den Grundkonflikt, das Grundabenteuer, die Frage, was passiert in diesem Buch? Was ist die Geschichte in 3-4 Sätzen? Solange ich das nicht habe, habe ich eigentlich vor allem irgendwie so eine leichte Anxiety. Also das genieße ich noch nicht. Aber wenn das da ist und dann sich alles so drumherum formiert, das stimmt, das ist toll. Aber so richtig, richtig Spaß macht es erst, wenn ich dann tatsächlich auch anfange mit dem Schreiben und merke, okay, das klappt. Vielleicht bin ich aber auch irgendwie so leicht traumatisiert, weil ich dieses eine Projekt, das ich nach Junge Frau angefangen hatte und dann nicht weitergemacht habe, weil ich da halt immer dachte, ne, das wird sich dann ja alles schon finden. Das wird sich ja dann alles schon finden und es hat sich dann halt eben nicht gefunden. Also ich glaube, da wäre es halt gut gewesen. Ja. Ich hätte das wirklich, ich hätte mich nicht so drauf verlassen, dass aus dem Setting und der Figurenkonstellation alleine sich dieser Plot rund entwickelt, sondern ich hätte es vorher einmal richtig durchdenken sollen. Das habe ich halt nicht gemacht. Und vielleicht habe ich deswegen so, bin ich deswegen dann so angespannt, bevor das richtig da ist. So richtig anfangen kann ich wirklich erst, wenn das alles da ist, dann wird's geil.
Also so richtig anfangen, ist interessant. Nee, ich kann eigentlich schon vorher anfangen, aber du musst mir jetzt wirklich ein bisschen, also ich kann relativ einfach, glaube ich, im Nachhinein erklären, wie mein sozusagen ortsgebundener Prozess ist, aber mir ist wirklich unklar, wie fängt man mit dem Plot an? Also es ist wirklich faszinierend und ich glaube, dass es ist auch überhaupt nicht als, oh mein Gott, wie kann man so arbeiten, sondern es ist wirklich eine reine Ich-Empfindung. Und wenn das Gespräch andersrum verlaufen wäre, hätte mich die Formulierung, wenn du mich gefragt hättest, du weißt noch gar nicht, was die Queste ist oder du weißt noch gar nicht, was das Abenteuer eigentlich ist, worum es eigentlich geht. Das hätte mich unter Umständen genauso aus dem Konzept gebracht und genauso verunsichert, weil das halt wirklich was ist, was ich mir sehr mühsam eigentlich erst erarbeite, wenn alles andere quasi fertig ist. Also wenn ich von allem anderen eine Vorstellung habe, von den Personen, von ihren Persönlichkeiten, von dem Ort und so weiter. Aber wie kannst du versuchen, mich ein bisschen damit mit an die Hand und mit auf die Reise? Nimm mich doch mal mit auf die Reise in dein Brain.
In mein Brain.
Also ich habe das Gefühl, man stochert man dann nicht da. Also wenn du, wie kannst du dir eine Handlung überlegen, ohne zu wissen, wer die. Also überlegst du dir wirklich erst sozusagen die Handlung und überlegst dann, welche Person dafür geeignet wäre? Nee, du fängst schon auch in Wahrheit mit der Person an, oder?
Ja, klar, mit einer Person und einem, ja, vielleicht einem, wie hast du das vorhin genannt, einem emotionalen Zustand. Und einem unerfüllten Bedürfnis oder einem Wunsch oder etwas, was ihr zustößt oder einem Geheimnis aus der Vergangenheit, das ihr plötzlich irgendwie um die Ohren fliegt. Also es muss sozusagen irgendwas passiert. Und ja, also bevor ich nicht
alles, tatsächlich… Das sind alles Sachen auf der Plot-Ebene. Außerdem, genau.
Ja. Und faszinierend. Ja, und also bevor ich nicht, ich meine, ich bin ja super schlecht darin, zu sagen, worum geht's in deinem Buch in 3-4 Sätzen. Aber im Grunde muss ich mir das… aufschreiben können. Also ich muss einen kleinen Absatz formuliert haben können, in dem genau das steht, worum geht's in diesem Buch, was passiert in diesem Buch. Ja. Und da, wenn ich das habe, dann entsteht daraus vielleicht nicht unbedingt die Hauptfigur, die ist so in groben Zügen schon da, aber das Setting, die Nebenfiguren, die Antagonisten, das kommt alles erst danach. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht deutlicher erklären, wie das funktioniert.
Nee, ja, okay, verstehe.
Aber mich interessiert, vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran, was einen interessiert an Büchern. Also ich glaube, du interessierst dich vielleicht auch einfach nicht so für Plot, oder? Beim Lesen selber, meine ich jetzt als Leser.
Also wenn man jetzt zwischen zwei Sachen nochmal ganz kurz so ein bisschen differenziert, mir erschließt sich natürlich, also klar interessiere ich mich für den Mangel, den Hannah in ihrem Leben hat. Ich interessiere mich für das Trauma, was Evelyn in ihrem Leben hat. Aber ich kann später, ich habe mich jetzt mit deinen Büchern besonders eingehend befasst, aus zahlreichen Gründen.
Danke.
Aber normalerweise könnte ich später nicht mehr erzählen, wie und warum jetzt Evelyn von ihrer Mutter zurückgelassen wurde. Und ich könnte nachher nicht erzählen, wie und ob Hannah das Bild findet, und es ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal. Ich kann dir von keinem Buch, es gibt ja so Leute, die sagen, das hat mich immer schon als Kind total fasziniert, oder als Jugendlicher, wenn du meine Schwester fragst, wie war der Film, dann erzählt sie dir total fasziniert 10 Minuten lang die gesamte Handlung und ist so total von den Plotwendungen und von dem, und dann passiert, und du denkst, es passiert das, und die sind da und da, und dann merkst du aber, die sind in Wahrheit ganz woanders. Das sind alles Sachen, die rauschen für mich total durch. Ich kann dir erzählen, boah, und am Anfang ist er da die ganze Zeit in so einem Garten und es ist total grün, aber auf so eine, du merkst, es hat gerade so geregnet und er läuft da so rum und du siehst, deine Hosenbeine werden, sind nass bis zum Knie. Aber warum der, also verstehst du das? Ja, ich registriere das also schon, aber ich kann es dir danach nicht so richtig erzählen und ich empfinde es selber auch eher als, ja, lustigerweise, also für mich ist mir dann zu überlegen, auf der Plot-Ebene, ich würde es lieber ohne machen, ja, stimmt, stimmt.
Nö, also ich habe jetzt zum Beispiel bei Mein ganzes Leben war tatsächlich als erstes die Frage, okay, da liegt ja noch diese Leinwand, dieses Bild in diesem Forsthaus. Und dann war die Geschichte, okay, wie wär's, so ein junges Mädchen findet das und versucht diese Leinwand zu reparieren und fängt dann irgendwann an, sie zu übermalen, so wie diese eine nette Seniorin da in Spanien, dieses Jesus-Fresko, die versucht hat, das zu reparieren und dann halt immer weiter verschlimmbessert hat. Und wie wär's, wenn sie dann bei so einer Malerin unterkommt und die wird blind und dann muss sie halt für die, ich spoiler jetzt mein eigenes Buch, aber egal, die wird blind und sie muss dann quasi wie so eine Art Ghost-Malerin für sie werden. So, das war zuerst da. Und aus diesem Gerüst quasi hat sich alles andere ergeben.
Das ist dann doch ganz ähnlich so, wie ich das machen würde, weil ich halt auch sagen würde, boah, also am Anfang, wir sind in diesem Forsthaus, das ist super interessant. Warum? Naja, da ist ja noch dieses Bild. Also das, Beziehungsweise ich würde mich dann fragen, also ich hätte halt einfach, ist jetzt ein bisschen komisch, weil wir reden über ein Buch, wo es halt zwei andere Bände schon gab. Mhm. Und wir halt, ja, das ist halt mal wirklich so da. Bei mir wäre es halt so, ich hätte halt denken, boah, mal, ich hätte halt gedacht, boah, mal irgendwas über so ein Forsthaus, was so im Wald steht und wo das so ein hohes Dach, niedrige Fenster und es wird nie richtig hell da drin. Und da ist jetzt irgendwas, da, was könnte, dann frage ich mich, was könnte da sein? Und dann denke ich ja, okay, wer könnte sich da besonders für, es muss irgendeine Figur sein, die da eigentlich nicht sein will, die da aber irgendwie gut aufgehoben ist. Also vielleicht jemand, der Schutz sucht. Ah, so eine junge Frau nach dem Krieg. Verstehst du? Also ich würde wahrscheinlich zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen. Aber bei mir würde dann ich würde dann denken, okay, aber irgendwie, das mit der, na okay, dann ist natürlich so eine alte, ältere, die kümmert sich um sie und aus so einer Beschützer-Fürsorgesituation wird aber was, weil das auch sich so in diesem Haus so ein bisschen spiegelt und in diesem, es wird auch ein bisschen was Erdrückendes, verstehst du? Ich würde von diesem Ort kommen und dann würde ich denken, naja, aber wir brauchen noch irgendwas, was das alles so ein bisschen zusammenbindet und was auch Sinn macht und was im Hintergrund auch gleichzeitig das noch illustriert, wie diese junge Frau sich fühlt und dass sie trotzdem, obwohl sie da bei der anderen angedockt hat und von der fürsorglich sozusagen auch so ein bisschen erdrückt und vielleicht sogar auch exploitet wird, die braucht noch irgendwas Eigenes. Ah, wie wäre es, wenn die mal so eine Leinwand gefunden hat. Ich würde wirklich genau so rumgehen.
Ja, lustig.
Und
ja,
wir würden vielleicht, also offenbar kommen wir nicht zu den gleichen Ergebnissen, aber bei diesem Beispiel, ich kann das total nachvollziehen, aber es ist wirklich lustig, weil für mich ist an deinem Buch auch tatsächlich, und das ist dann echt genau wie du sagst, es hat was mit Vorlieben zu tun, es hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich mich nicht so wahnsinnig für Plot interessiere. Für mich ist dieses Forsthaus und diese Atmosphäre in dem Forsthaus und rund um das Forsthaus und wenn sie dann endlich mal an irgendwie so einen See geht und es reißt so ein bisschen auch auf und es, die Lichtung lichtet sich noch weiter und so. Für mich ist das Forsthaus eine der stärksten Sachen und wenn ich in 20, 30 Jahren oder so, wenn langsam alles so in der Dämmerung meines Alterswerkes verschwindet, dann werde ich unter Umständen die Sache mit dieser Leinwand vergessen haben, aber an das Forsthaus und die Atmosphäre werde ich mich noch erinnern.
Es kann auch gut sein, dass mir das ganz ähnlich geht oder wenn ich so an Bücher, die ich mal gelesen habe, zurückdenke, erinnere ich mich ja meistens auch eher an eine Stimmung oder eine Situation oder eine Empfindung von einer Figur und gar nicht unbedingt, was genau jetzt die eigentliche Geschichte war. Ich kann aber trotzdem nicht anders anfangen.
Verstehe,
also ich sage ja auch gar nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere, aber es geht ja darum sozusagen, was bringt einen dazu, sich dann hinzusetzen und das Word-Dokument aufzumachen und halt loszulegen mit dem Schreiben. Und
total,
das
finde ich auch,
nicht, bevor das eine nicht wirklich da ist.
Also das hat überhaupt keine unterschiedliche Wertigkeit. Im Gegenteil, es geht wirklich, um das nochmal zu bekräftigen, es geht wirklich nur darum, dass man das findet, was für einen selbst am besten in dem Fall funktioniert. Und wenn, das ist halt, finde ich, so das Risiko an Schreibratgebern oder auch an so gängigen Tipps wie du musst eisbergmäßig 7/8 mehr wissen als deine Leser, du musst vorher irgendwelche Dossiers über deine Figuren anlegen, du musst auf alle Fälle bis zum ersten, nein, du musst auf alle Fälle bis zum zweiten Plotpoint geplottet haben. Das sind alles so Sachen, wenn einem das nicht entspricht, dann hängt man sich daran auf und quält sich damit rum und hört dann auf und stirbt halt irgendwann ab. Die Aufgabe ist nicht irgendwas richtig in Anführungszeichen zu machen, sondern genau wie du sagst, rauszufinden, wie es für einen nur geht. Und für dich geht es halt nur so. Und für mich geht es wirklich nur so, dass es halt über so einen Ort geht. Ich glaube, dass es für mich dadurch ein bisschen einfacher ist, weil ich halt, aber wobei, nee, ich Quatsch, ich frag dich jetzt mal. Weil für mich ist es halt so, dass ich rumlaufe oder rumfahre oder irgendwas sehe und denke, boah, das ist ein Ort, da würde mich auch mal interessieren, wenn da irgendwas spielt oder wenn da irgendeine Geschichte ist und so. Springst du auf so, ja, weiß ich nicht, das Äquivalent wäre ja sozusagen, dass du anspringst auf irgendeine Zeitungsmeldung, wo eine Personenkonstellation zu irgendeinem interessanten Ereignis
sowas.
Erzähl
oder
mal.
Ja, oder ganz oft, also begegnen einem ja im echten Leben oder aus Erzählungen oder eben tatsächlich aus der Zeitung oder irgendein Politiker oder so, wo man so denkt, der oder ein Verbrecher, eine Verbrecherin, irgendwas, wo man denkt, oh, der wäre eigentlich eine richtig gute Romanfigur. Also so eine,
Geil.
So, ja, irgendwer erzählt einem irgendeine Anekdote. Ich habe jetzt leider kein wirklich gutes Beispiel, aber wo ich sofort denke.
Boris Palmer mit seinem, komm, niemand will über ihn schreiben. Aber zum Beispiel, da muss ich dir recht geben. Also ich habe solche Gedanken, bei mir führt es nie zu irgendwas, aber als ich Boris Palmer mit seinem Faschingskostüm Sheriff's Hut gesehen habe, auf dem Foto, was er selber von sich auf Facebook veröffentlicht hat und was mir Freunde, die auch auf Facebook sind, geschickt haben, da habe ich gedacht, ist nichts von dem, was diese unerträgliche Person macht, interessiert mich, aber er wäre wirklich eine gute Roman-Nebenfigur.
Ja, es gibt halt so Figuren im öffentlichen Leben, die da eher, würde ich mal sagen, so B-Rollen besetzen, aber wo man denkt, das sind einfach perfekte Romanfiguren und ja, sowas inspiriert mich da. Ja, klar, oder halt, keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber so ein Ort an sich, nee, eigentlich wirklich nicht.
Es ist insofern für mich natürlich ein Geschenk, weil ich wirklich, wenn ich gar nicht weiter weiß, ich einfach irgendwie rumgehe oder mir Sachen angucke und ich habe ja, auch tatsächlich, als ich dachte, ich hätte irgendwie nicht so richtig eine Idee für einen neuen Thriller oder so, habe ich mir halt wirklich im Grunde genommen ganz diszipliniert, ich wollte jetzt erst sagen schematisch, ich will es aber eigentlich positiv ausdrücken, habe ich mir ganz diszipliniert 6 oder 7 verschiedene Settings ausgedacht, also Personen an Orten und habe dann halt angefangen, davon ausgehend im Grunde genommen, wie du sagst, so eine kleine Queste oder wer will eigentlich wohin oder so zu skizzieren. Ich würde aber nur sagen, es ist halt, ich bewundere dein Herangehen, weil ich finde es wesentlich, aus meiner Sicht sieht es wesentlich schwieriger aus und das war, glaube ich, auch der Hintergrund für meine besorgten Nachfragen. Weil ich meine, dieser Gedanke, ich habe dich auch gefragt, wo spielt es in dann irgendwie im Taunus oder so? Und du hast dann gesagt, nee, vielleicht in NRW. Und es war wirklich für mich mind-blowing, weil es ist für mich so, als wenn du sagst, der spielt auf der Erde oder spielt auf dem Mars. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Und auch als das mit dem Beruf habe ich, glaube ich, auch gefragt, weil ich wissen wollte, wo hält sich die Person eigentlich auf und was passiert, was passieren dann da eher so Bürosachen oder, also es war wirklich nur ein im Dunkeln tappen und nicht.
Ja, und ey, wie ich ins Schwitzen gekommen bin, ist ja auch total albern, ich meine, das ist ja vollkommen egal, aber ich war einfach sofort, das hat mich sofort irgendwie, weil ich dachte, oh shit. Till hat recht, ich weiß all diese Dinge noch nicht. Ich bin noch so weit davon entfernt, überhaupt nur ans Anfangen zu denken. Glaube ich jetzt aber inzwischen nicht mehr. Genau. Ja. Es war früh am Morgen. Ich hatte noch nicht so viel Kaffee.
Bist du denn weiter inzwischen?
Ja, ich bin, kann jetzt natürlich nicht so richtig drüber sprechen. Doch, ich bin deutlich weiter und ich habe das Gefühl, dass ich demnächst tatsächlich anfange. Und das finde ich ja persönlich tatsächlich irgendwie, also so die allerersten 3-4 Seiten finde ich eigentlich immer am leckersten. Ich finde Anfang richtig toll. Findest du nicht? Ich finde, wenn man dann das Word-Dokument aufmacht.
Ich hasse einfach das Wort lecker.
Ja, entschuldige bitte.
Also das ist sozusagen, das findest du am leckersten. Das ist für dich so, das ist für dich ist eigentlich der Leckstein am Rande der am Rande der Ziegenweide, der noch so richtig, der Bauer hat frischen Leckstein und dann so die ersten 2-3 Seiten so richtig an dem Leckstein, so die oberste Salzschicht, die noch so industriell so ganz glatt ist, bevor die ganzen anderen Ziegen auch mit ihren
verstehen.
Komischerweise gefällt mir das Wort lecker jetzt doch total gut, wo ich mir diesen Leckstein vorstelle. Ich liebe diese Lecksteine. Oder sind es Schafe? Beides, glaube ich.
Ich glaube beides. Ich glaube, Tiere lecken einfach gern an Salz. Das ist einfach
geil.
So. Ich auch.
Wer nicht?
Ja, wer nicht? Aber nicht an Steinen. Whatever. Jedenfalls, ich liebe Anfang. Nicht nur eigentlich. Ich liebe Anfang und ich habe das Gefühl, meine Anfänge sind eigentlich immer mit am besten. Und da bin ich noch so voller Kraft und Zuversicht und Begeisterung. Und dann fange ich tatsächlich so an. Also ich mache halt das Word-Dokument auf und dann schreibe ich meinen Namen und im besten Fall wirklich schon so einen Arbeitstitel. Und dann nächste Seite und dann Kapitel 1 und dann geht's los. Mega gut. Und meistens habe ich halt am Anfang, ich habe dann irgendwie einen guten ersten Satz und dann bin ich irgendwie 5 bis 30 Seiten lang total happy, bis so der erste Einbruch, die erste Krise kommt, die mich dann aus der Bahn wirft. Ja. Aber das ist eigentlich wirklich immer das Beste.
Das kann ich in großen Teilen nachvollziehen. Ich habe darum auch nicht so ein Problem damit, Leseproben abzugeben, weil ich so tatsächlich auch, also so oft das Gefühl habe, wenn ich meiner Idee vertraue, das merke ich dann schon auch. Es ist gar nicht unbedingt immer so, dass diese ersten 20, 30 Seiten, die ich habe nicht immer Leseproben geschrieben für Projekte, an denen ich arbeite, aber ich mache es nicht ungern, weil das so ein Moment ist von, ja, genau, die Euphorie trägt mich dann da irgendwie so durch. Und bei Leseprobe ist natürlich besonders schön, weil man dann auch so denkt, na gut, aber es ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, es ist ja nur eine Probe erstmal sozusagen. Das mag ich schon auch ganz gerne. Aber was mich unterscheidet, ist die Sache mit dem Arbeitstitel. Das ist für dich auch total wichtig. Und ich glaube, es war, wir haben kurz drüber gesprochen, es war, glaube ich, jetzt bei dem dritten Band für dich eine Herausforderung, weil du zwar ungefähr für die erste Hälfte des Schreibprozesses einen Arbeitstitel hattest, der dann aber anfing, so ein bisschen, stellte sich langsam raus, vielleicht bleibt es nicht dabei. Das war dann schwierig, oder? Zum Anfang musst du wirklich schon ungefähr wissen, wie das Ding heißt.
Ich hatte bei dem tatsächlich ganz am Anfang noch überhaupt keinen Titel. Und dann irgendwann hatte ich einen Titel und der wurde es dann nicht. Und dann wurde es der jetzige Titel. Aber ja, also für mich ist es tatsächlich leichter, wenn ich, also das ist wirklich das Optimale. Ich weiß schon den Plot, ich weiß den Grundkonflikt, ich weiß, worauf es hinausläuft und ich habe einen Arbeitstitel, der schon so eine grobe, der einfach so eine Stimmung schon mal skizziert. Dann fühle ich mich so wirklich wie vor der Wanderung irgendwie die Wasserflasche aufgefüllt, genug Blasenpflaster dabei. Ich gehe überhaupt nicht wandern, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier so einen Scheiß erzähle, aber
Blasenpflaster bringen
auch. Nee, aber ich fühle mich wirklich tiptop ausgestattet dann und habe das Gefühl, okay, jetzt ist wirklich alles da, jetzt kann es losgehen.
Und dann darfst du aber, habe ich gerade auch herausgehört, weil du gesagt hast, du kannst jetzt noch nicht so viel darüber erzählen, wie viel weiter du jetzt bist und wo du bist. Du erzählst am Anfang nicht so richtig gerne.
Nee.
Oder ab welchem Punkt erzählst du von deinem Projekt?
Gar nicht gerne. Also nicht, wenn ich nicht muss. Nicht, wenn ich nicht muss. Jetzt erzähle ich mich überhaupt nicht gerne.
Da habe ich aber zwischendurch ganz schön viel bei dir immer wieder rausgeholt. Also ich dachte, okay, echt, also bevor es fertig ist, erzählst du gar nicht gerne darüber.
Nee, ja, dir erzähle ich und noch ein paar anderen Menschen, vor allem, die halt professionell damit zu tun haben, denen muss ich ja auch erzählen. Aber es ist nicht so, dass mir das leicht fällt und ich habe, ja, ich glaube halt wirklich, weil ich manchmal leicht zu verunsichern bin und das auch nicht gut abstellen kann. Und wenn du dann dein Köpfchen schief legst und mich so anguckst und mir Fragen stellst, die ich nicht beantworten kann, dann wirft mich das einfach schnell aus der Bahn. Deswegen kann ich das erst machen, wenn ich mir wirklich super sicher bin, dass ich es irgendwie gut formuliert kriege in 3, 4, 5, 6 Sätzen.
Also, ich muss jetzt, es hört sich wirklich. Unser Gespräch bei diesem Frühstück lief, glaube ich, wirklich so ab, dass du gesagt hast, ja, ich habe noch nichts. Und dass ich dann gesagt habe, weißt du denn schon, wo es spielt? Und so, nee. Und ich so, ja, und hat die Figur schon einen Beruf? Nur so, nee. Das war alles, glaube ich. Es hört sich jetzt so an, als hätte ich dich irgendwie eine Viertelstunde lang hochnotpeinlich befragt.
Nein, das
und
war,
gegrillt.
Das, nein, wollte ich, nein, das, den Eindruck will ich auch gar nicht erwecken. Das hast du überhaupt nicht. Das hat auch überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Es ist einfach, ist auch nicht deine Aufgabe, mir diese unangenehmen
Doch.
Gefühle zu ersparen. Nee, finde ich nicht. Im Gegenteil, ich rede ja einfach nur kurz über meine Unzulänglichkeiten. Sind aber nicht deine Unzulänglichkeiten, sondern wirklich allein meine.
Ich finde es daran wichtig, nochmal auch dieser Gedanke, ich finde schon, dass man da auch wirklich, wie findet man das raus? Also bei
Welcher
mir ist
Typ
es zum Beispiel,
ist, meinst du? Oder,
naja, mit dem Erzählen, weil das wirklich, ich finde das total schwierig. Also mir ging das lange Zeit auch so und ich merke aber seit ein paar Jahren, dass ich dann auch immer so ziemlich zurückhaltend und widerstrebend nur darüber rede. Und wenn ich dann aber anfange, merke ich echt, dass ich mich eigentlich immer selber wieder.
Du kannst dich gut in Fahrt reden, das kann ich mir
begeistern kann, genau. Und ich kann wirklich meine Begeisterung für ein Projekt, sogar wenn es auch gerade so feststeckt. Und wenn, also ich kann wirklich, eigentlich habe ich meistens oder immer, nachdem ich angefangen habe von einem Projekt, was ich gerade anfange oder wo ich noch ziemlich so im ersten Drittel bin oder so, wenn ich anfange davon zu erzählen, kann ich mich eigentlich immer, danach habe ich immer mehr Freude und mehr Spaß daran und mehr Vorfreude darauf, daran weiterzuarbeiten als vorher. Das war aber früher irgendwie anders und da habe ich mich oft, hat mich das dann so angewidert und ich habe dann so mir zugehört und habe gedacht, was redest du denn da? Das ist ja grauenvoll. Und dann, wenn ich mich dann wieder an den Schreibtisch gesetzt habe, habe ich so meine Stimme im Ohr gehabt, wie ich so über meine großartigen Pläne rede und habe so gedacht, oh Gott, das ist so unangenehm.
Ich brauche im Grunde, was ich eigentlich bräuchte, aber was natürlich total bescheuert ist, ist, also, oh Gott, jetzt ist schon wieder so ein beknackter Vergleich, aber ich bringe ihn jetzt trotzdem. Weißt du, wenn die Kinder laufen lernen, ne? Und immer so zwischen Mama und Papa dann so erste Schrittchen machen über so eine Distanz von 2-3 Metern. Und sie laufen so los und dann in der Mitte merkst du, verlässt sie kurz das Selbstbewusstsein und sie fangen so leicht an zu schwanken. Und dann muss das andere Elternteil auf der anderen Seite muss sagen, ja toll, ja super, ja du schaffst, ja gucke mal, ja du kannst es doch, na komm mein Schatz, komm. Sowas bräuchte ich im Prinzip. Wenn ich aber zu lange in quasi leere Augen blicke und was gar nicht leere Augen sind, sondern Leute, die mir interessiert zuhören, merke ich, wie mich so die Kraft verlässt und wie ich anfange zu zweifeln und wie ich dann so verzagt werde. Und klar, ich muss das natürlich auch ab und zu machen, ja auch in professionellen Zusammenhängen, Leuten, die mir Geld dafür geben wollen, meine Bücher zu schreiben, auch quasi mit großem Selbstvertrauen und auch Vertrauen in die Geschichte, die ich da erzählen will, den muss ich ja ab und zu erzählen, was ich da vorhabe, damit die sagen, ja, hier, super, nimm unser Geld. Hm. Das muss ich richtig üben. Also das muss ich richtig mir vornehmen und da muss ich meine ich muss mich so ein bisschen aufpumpen und so tun, als ob. Ah, lass uns mal aufhören mit mich hier in meiner angstzerfressenen Seele rumzukramen.
Ich habe dich gerade auch wirklich, irgendwie habe ich es so ein bisschen sacken lassen. Eigentlich hätte ich sagen müssen, ein sehr gutes Beispiel. Ja, hast du noch eins?
Richtig fein gemacht. Ach, schlimm.
Nein, ich verstehe, was du meinst.
Ja. Wenn du dann bei deinen Plot-Seminaren, ne, fällt es den Leuten schwer anzufangen? Also ich weiß ja, dass es ist halt schwer, fertig zu werden. Also ich glaube, ich würde sagen, die allermeisten scheitern halt daran, dass sie nicht fertig werden mit dem, was sie angefangen haben. Aber gibt es auch welche, die einfach nie anfangen?
Ja, die sind definitiv in der Minderheit, was jetzt so, glaube ich, das Publikum von Plot-Entwicklungsseminaren angeht. Ich glaube, dass beim Plot-Entwicklungsseminar eigentlich, also sagen wir mal so 2/3 haben das Problem, dass sie angefangen haben, dass sie vielleicht auch so wie ich von einem Ort, von einem Setting oder so wie du von so einer Grundkonstellation von Figuren, von einem Wunsch, von einer Queste oder so angefangen haben und dann so auf der Hälfte des Projekts merken, okay, aber sowas wie Plot, nämlich was passiert eigentlich wann und wie entwickelt sich eigentlich eine Sache aus der anderen und was gibt es so für gängige Muster, damit nicht ständig irgendwas Überraschendes passieren muss, sondern damit man als Leserin dieses befriedigende Gefühl von, na klar, das macht total Sinn, aber ich wäre nicht drauf gekommen hat. Also das ist so 2/3 und 1/3 denkt aber, sie müssten ganz, ganz klar wissen, was passiert, damit sie überhaupt anfangen können oder anfangen dürfen. Mhm. Und das ist immer interessant, weil manchmal die reichen dann auch vorher gar kein Projekt ein. Es geht immer darum, dass man vorher so ein paar Seiten so eine Projektbeschreibung oder projektbescheuertes Wort hat, damit wir darüber halt reden können, wo denn wahrscheinlich jetzt gerade das Plotproblem wirklich ist. Und die haben halt dann, diese KollegInnen haben halt dann gar nichts geschickt oder so. Aber dann ist aber oft so, dass sie nach einem Tag sagen können, okay, dann einen Satz oder zwei Sätze oder so kann ich sagen. Und es ist dann total faszinierend, weil man da halt dann auch merkt, so ein Seminar, und der Austausch mit den anderen KollegInnen, aber natürlich auch mit der Lehrkraft in Anführungszeichen, führt halt dazu, dass es sozusagen die Erlaubnis gibt, auch anzufangen, ohne dass man den ganzen Plot oder so durchdacht hat. Dass es halt total reicht, wenn man anfängt, weil man sich für eine bestimmte Figur interessiert. Und das ist natürlich auch super entlastend, dass du dann einfach auch darüber sprichst, dass es ganz viele. Also ich meine, Stephen King ist dafür berühmt, dass er halt einfach anfängt und so eine ungefähre Vorstellung hat und die ganze Zeit nur nach vorne guckt und immer Sachen anflanscht und bis er am Ende dann fertig ist und dann sich damit beschäftigt, was ist hier jetzt eigentlich gerade passiert, macht das alles Sinn und so weiter. Und über sowas zu reden, ist dann auch entlastend, aber Tatsächlich kann halt so diese Vorstellung, man muss es ja so und so machen und darum muss ich jetzt mal in ein Plotseminar gehen und muss es lernen, damit ich anfangen darf. Also diese Verkettung von Modalverben ist relativ oft und genauso ist es halt gerade nicht, sondern es geht wirklich nur darum, den Weg zu finden, der einem erlaubt, erstmal so ein Drittel oder die Hälfte zu schaffen. Und ich finde, dann kann man sich immer noch mit allen Problemen, die es gibt, befassen. Und genau das, was du sagst, finde ich auch die wichtigste Botschaft in so einem Seminar oder überhaupt, dass der Anfang halt Freude machen soll und Spaß machen soll. Also wenn das schon nicht so ist, wie soll denn dann der Rest des Projektes oder der Rest dieses Vorhabens irgendwie Freude machen? Weißt du, woher soll das dann kommen, wenn man das nicht mal am Anfang verspürt?
Ja, da hast du sehr recht. Wie schön, dass du das, dass du das erstens so gut zusammengefasst hast und zweitens den Menschen auch noch beibringst. Das ist, das finde ich richtig toll.
Ja, ich mache jetzt eine Pause, aber es wird sicherlich irgendwann auch mal weitergehen. Ich finde es auch wirklich, also für mich ist es auch mal sehr entlastend, weil ich halt dann wirklich jetzt im Laufe der Jahre gesehen habe, es gibt so viele unterschiedliche Wege und ich war ja selber auch jemand, der jahrelang daran gescheitert ist, wirklich ein längeres Vorhaben zu Ende zu schreiben, weil ich immer gedacht habe, es gibt einfach eine bestimmte Anzahl von Wegen, wie man es machen muss. Und wenn ich so nicht mache, weil ich zu dumm oder zu faul bin, ich bin nämlich auch nicht schlecht daran, mich abzuwerten, dann brauche ich es gar nicht erst zu versuchen.
Ja, das habe ich mir dann nach unserem Frühstück, ich weiß gar nicht, ob ich es mir gesagt habe oder ob Maike es mir gesagt hat. Ich glaube, Maike hat es mir gesagt, na, ihr macht es halt unterschiedlich, ist doch scheißegal. Kann doch jeder so machen, wie er will. Und es gibt tausend verschiedene Arten, die dazu führen, dass man anfängt,
schön, dass Maike dich noch ein bisschen getröstet hat. Und ich wollte sowieso noch was von Maike erzählen, weil ich das so lustig finde. Am gleichen Abend, als Maike, du und ich zusammen gefrühstückt haben, Maike Rasch ist ja eine häufige Person, sie ist auch schon mal, also ein häufiger Gast sozusagen. Wir erwähnen sie oft, weil wir mit ihr oft auf Schreibreise fahren und weil wir sie auch einmal in einem Schreibreise-Podcast dabei hatten.
Ja, und weil sie unsere Freundin und Muse ist.
Genau, sie hat uns auch verschiedene Themen. Sie hat letztes Mal zum Beispiel das Thema Trends vorgeschlagen. Und an dem gleichen Abend war ich bei dem Live-Podcast von Boniger Wachmacher.
Ja.
Mit Moritz Hürtgen und Dax Werner hier in Hamburg. Und es war total toll, hatten wirklich, also wer die Gelegenheit hat, da war auch noch Albrecht Schrader dabei, der zum Beispiel die Bova-Warteschleifen-Musik gemacht hat. Also wer die Gelegenheit hat, sich das irgendwann mal anzugucken, ich fand es wirklich einen außerordentlich gelungenen und schönen Abend. Und was ich dann super lustig fand, war, dass es ein Quiz gab. Ich bin kein Boniger Wachmacher-Komplettist, muss ich leider sagen. Und ich hatte die Folge verpasst, wo Moritz und Dax offenbar sehr ausführlich über den Film Ihr letzter Wille kann mich mal mit
Uwe Ochsenknecht
und Heiner Lauterbach sich unterhalten. Und zwar so sehr, dass es offenbar auch so ein bisschen so ein Bova-Thema geworden ist, weil die Frage, um welchen Film es sich mit Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach handelt, die kam nämlich auch als so eine Art Lückentext an diesem Abend im großen Bova-Quiz vor.
Der wurde öfter erwähnt, dieser Film. Und gut, dass du das ansprichst. Denn
diesen Film hat Maike Rasch geschrieben. Das ist das, und das ist für mich, also wir müssen niemanden auf den Boniger Wachmacher aufmerksam machen, aber es gibt ja schon so eine kleine Wahlverwandtschaft mit unseren Podcast-Buddies. Und ich finde es total schön, dass Maike Rasch jetzt irgendwie auch so dieses Bindeglied zwischen unseren beiden Podcasts.
Total, siehst du mal, so klein ist die Welt. Ja. Sehr schön. Ich will noch kurz darauf hinweisen, dass nächste Woche wir beide im Übel und Gefährlich sind, am 19. Februar. Und es gibt, glaube ich, auch noch Karten dafür, weil du da meine Hamburger Buchpremiere moderierst.
Ich freue mich sehr
darauf.
Also
wir beide zusammen auf der Bühne und es wird bestimmt super. Und ich würde mich total freuen, wenn da Leute kommen.
Ja, und es gibt, ich habe viele, viele interessante Fragen im Gepäck.
Oha.
Und wovon handelt dein neues Buch? Weißt du schon, wo spielt es? Was macht die Hauptfigur beruflich? Ich habe mir so ein paar Fragen in der. Und in der ARD-Mediathek gibt es die aktuelle Fernsehreihe David und Goliath von Maike Rasch.
Von Maike Rasch.
Für alle Fans von Ihr letzter Wille kann mich mal.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön.
Ich freue mich sehr auf nächste Woche und danke, dass du heute wieder mit mir gesprochen hast.
Nichts schöner und leichter als das. Mach's gut.
Mach's gut.
Tschüss.